Waren denn da viele Gefahrenstellen dabei, die vorher noch nicht bekannt waren, oder waren das vor allem schon länger bekannte Probleme, die gemeldet wurden?
Insgesamt sind die Problemlage, die gemeldet wurde, schon länger bekannt. Es geht in vielen Radfahrern darum, dass durchgängige, konfliktarme Radverkehrsrouten für sie fehlen. Und das hat dann ganz viele Folgeprobleme. Also ganz häufig zum Beispiel, dass sich Leute durch zu enges überholende Autos gefährdet fühlen.
Ich habe als Fahrradfahrer persönlich auch den Eindruck, viele Gefahrenstellen sind doch eigentlich schon lange bekannt und werden doch nicht abgestellt. Warum ist das offenbar so schwierig, das abzustellen?
Es ist an sich nicht technisch schwierig. Was es braucht, um wirklich konsequent was für den Radverkehr zu machen, ist auf kommunaler Ebene, dass drei Kräfte zusammenwirken. Die Politik in der Kommune muss es wollen. Die Verwaltung muss die fachliche Kompetenz und die Men- und Women-Power haben, das umzusetzen. Und die Radfahrer und Radfahrerinnen müssen dabei helfen, hinzuweisen, wo besonders hoher Handlungsbedarf ist. Wenn das gemacht wird, dann kann etwas erreicht werden. Das sehen wir ja auch schon in vielen Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wenn das nicht zusammenkämpft, dann kann das auch ein sehr, sehr zähes Geschäft sein.
Und woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass es da klemmt? Könnte es auch daran liegen, dass bei der Verkehrsplanung immer noch zu sehr vom Auto her gedacht wird?
Das ist etwas, was bisher gemacht wurde viel. Der Wandel in der Fachwelt ist durchaus da, dass das Fahrrad auch sehr stark beachtet wird. Gegenwärtig ist durchaus so ein Problem, dass man gar nicht so viel Kapazitäten hat, Verbesserungen für den Radverkehr umzusetzen, wie man gerne wollte. Also ohne Witz, es fehlen einfach viele gute Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner und Firmen, die das Ganze bauen können, um das Ganze umzusetzen. Deshalb bleibt sogar ein Teil der Fördergelder, die eigentlich für den Radverkehr zur Verfügung stehen, gegenwärtig ungenutzt, weil man einfach nicht genug Kapazität hat, das alles in kurzer Zeit umzusetzen.
Schauen wir mal auf ein konkretes Problem, was in dieser Erhebung sehr oft kritisiert wurde, nämlich dass Autos zu dicht überholen in den Städten. Obwohl ja innerorts ein Abstand von 1,50 Meter vorgeschrieben ist, außerorts sogar 2 Meter. Gibt es da, abgesehen von individuellen Lösungen, gewisse Patentrezepte, wie man die Sicherheit erhöhen könnte?
Ja, diese Regelung gilt ja noch nicht sonderlich lange. Die wurde erst letztes Jahr in die Straßenverkehrsordnung offiziell aufgenommen. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist, die Verkehrsteilnehmer müssen diese Regel erstmal kennen. Und man muss sich vor allem bewusst machen, wann kann man denn jetzt noch überhaupt überholen? Und in den meisten innerstädtischen Straßen kann man jetzt eigentlich Radfahrer nur noch überholen, wenn man wirklich die Gegenfahrbahn deutlich mitbenutzen kann. Und dann gibt es klar Punkte, wo das besonders kritisch ist. Wenn es ganz eng ist, dann wird man selten zu eng überholt, weil jeder sieht, man kommt da nicht vorbei. Wenn genug Platz ist, ist das auch kein Problem. Dann wird man mit ausreichend Abstand überholt, weil keiner sich groß nachrichten muss. Und dann gibt es so diesen Bereich dazwischen, wo man sich eigentlich eng irgendwo vorbeiquetschen könnte. Wir nennen das kritische Querschnitte. Da müssen einfach wir beim Planen stärker darauf achten, solche Situationen nicht zu bauen.
Also knappes Überholen ist das eine, aber die meisten Unfälle mit Fahrradfahren passieren ja an Kreuzungen, in Einmündungen oder an unübersichtlichen Ausfahrten. Was kann man denn da von der Verkehrsführung tun, um das Radfahren sicherer zu machen?
Das A und O sind zwei Sachen, Sicht und Geschwindigkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sicht zwischen Autofahrer und Radfahrern gut ist. Durch was kann Sicht beeinträchtigt sein, parkende Fahrzeuge und so weiter und so fort, da müssen wir Acht geben. Und dann ist eine niedrige Geschwindigkeit wichtig. Je langsamer der Verkehr ist, desto mehr Zeit haben alle zum Reagieren und desto geringer sind im Notfall auch die Folgen, wenn etwas passiert.
Sie sagen, Geschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor. Wäre dann generell Tempo 30 für den Autoverkehr innerhalb von Ortschaften sinnvoll?
Ich würde es nicht generell sagen, in dem Motto, auf jeder Straße muss Tempo 30 sein. Es gibt auch durchaus Hauptverkehrsstraßen, wo es aus verkehrsplanerischer Sicht Sinn macht, dass Tempo 50 da zum Beispiel ist. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man sozusagen das Regel-Ausnahme-Verhältnis umdreht. Gegenwärtig haben wir ja die Regel, innerorts gilt Tempo 50 und nur dort, wo wir es begründen können, gilt Tempo 30. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass man das umdreht und sagt, generell gilt Tempo 30 und nur dort, wo es wirklich Sinn macht, gilt Tempo 50. Weil Tempo 30 hat viele Vorteile. Es ist leiser, es ist sicherer und es ermöglicht Radfahrern und Fußgängern ein angenehmeres Miteinander im Straßenraum mit den Autos.